Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Pausen zwischen den Mahlzeiten sind für uns enorm wichtig, weil da in diesen Pausen eine Menge passiert und wir brauchen diese Pausen zum Gesundbleiben. Bei uns in der Gesellschaft derzeit passiert genau das Gegenteil.
Ernährungsdoc. Gesünder Leben mit Dr. Matthias Riedel und Elisabeth Jessen.
Herzlich willkommen bei der heutigen Folge unseres Ernährungspodcasts. Bei mir im Studio ist wieder Dr. Matthias Riedel. Er ist Ernährungsdoc und ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg. Wir wollen uns heute mal über Intervallfasten und Fasten unterhalten und warum Pausen zwischen den Mahlzeiten so wichtig sind. Guten Tag, Herr Dr. Riedel.
Moin.
Wir sitzen jetzt hier und haben beide ein Glas Wasser vor uns stehen. Was haben Sie denn heute schon gegessen?
Tatsächlich nichts. Also gut, ich muss jetzt ehrlich sein, das liegt sicherlich auch daran, dass mir gestern zwei Weisheitszähne gezogen wurden. Aber trotzdem, das mache ich ganz häufig. Ich esse früh nichts, weil ich habe gar keine Lust dazu. Und sich zum Essen zu zwingen, finde ich auch mal nicht gut. Und es wird ein kleines Intervallfasten daraus.
Und ich habe das genauso gemacht wie Sie, und zwar nicht nur heute. Ich habe noch alle Zähne, aber ich esse auch erst Mittagessen. Das heißt, ich lasse während der Woche das Frühstück weg, weil es mir relativ leicht fällt, und esse dann ein Mittagessen. Und das habe ich ja noch vor mir heute. Intervallfasten ist ja in aller Munde. Jeder hat schon davon gehört, viele haben es ausprobiert, die einen mit mehr, die anderen mit weniger Erfolg, was ich so aus meinem Bekanntenkreis höre. Können Sie uns mal erklären, was genau ist Intervallfasten, was ist der Unterschied zum Fasten, was kann man richtig machen, was falsch, warum sagen die einen, es bringt was, die anderen, es bringt nichts. Was ist Intervallfasten?
Ja, großes Thema. Intervallfasten, da gibt es auch viele Missverständnisse. Deshalb finde ich es gut, dass wir darüber reden. Ich will mal eine Überschrift darüber positionieren, weil Intervallfasten, da geht es um Pausen zwischen den Mahlzeiten. Also das ist die Überschrift sozusagen, thematisch. Und Pausen zwischen den Mahlzeiten sind für uns enorm wichtig, weil da in diesen Pausen eine Menge passiert und wir brauchen diese Pausen zum Gesundbleiben. Bei uns in der Gesellschaft derzeit passiert genau das Gegenteil. Über die Hälfte der Bevölkerung snackt, bei den Amerikanern sind es sogar 90%, die ständig snacken. Und das ist das Gegenteil von Pausen zwischen den Mahlzeiten. Und diese Snacker, die sind sogar so gestört bei der täglichen Arbeit, dass 60% der Snacker auch noch unkonzentriert sind, weil sie ständig ans Essen denken. Ja, das sind die extremen Auswüchse auf der einen Seite, linke Seite. Ja, jetzt kommen wir zur rechten Seite. Das mega gesunde, also der Kontrapunkt zum Snacken, ist Pausen zwischen den Mahlzeiten. Und da geht es in erster Linie erstmal um 3 Mahlzeiten einzuhalten. Weil wir brauchen 4-5 Stunden Pausen zwischen den Mahlzeiten. Und warum brauchen wir die? Weil in dieser Pause kann der Insulinspiegel runtersinken, weil wir nichts gegessen haben. Insulin ist ein fettaufbauendes Hormon. Und wenn ich ständig esse, haben wir ständig Insulin im Blut und sind ständig im Fettaufbaumodus. Das ist das eine. Aber parallel passiert in dieser Essenspause eben auch noch Selbstreinigung des Körpers. Das heißt, das Immunsystem hat jetzt Ruhe und muss sich nicht um das kümmern, was da am Darm reinkommt, weil das Immunsystem und ein Großteil unseres Immunsystems sitzt im Darmbereich und ist beschäftigt mit dem, was da kommt. Das ist natürlich die Frage, warum kümmert sich das um das, was da kommt? Ja, früher kamen da neben dem Essen auch jede Menge Bakterien mit und da muss die gucken, Cholera oder sind es Salmonellen, da musste sofort reagiert werden, das ist lebenswichtig. Und wenn wir was essen, ist das Immunsystem sozusagen überall mit lauter Polizisten da und ist beschäftigt. So, wenn ich jetzt ständig esse, ist das Immunsystem beschäftigt, aber in diesen Essenspausen, da hat das Immunsystem ja eine Menge zu tun, und zwar die Selbstheilung, die Autophagie, also das Abräumen, was kaputt gegangen ist, Keime beseitigen, auch mal hier und da eine kleine entartete Zelle wegschmeißen, aus der vielleicht Krebs entstehen könnte. All das macht das Immunsystem in der Pause, und deshalb sind es Pausen, sind das A und O in dem Konzept der artgerechten Ernährung, wie ich das definiere. Wir brauchen Pausen zwischen den Mahlzeiten. Die Menschen, die Naturvölker, die laufen auch nicht durch den Wald und snacken dauernd. Ja? Die essen, bis sie satt sind, und dann ist gut. Wir brauchen diese Pause, sie sind physiologisch, also natürlich für uns, und erhalten unsere Gesundheit. Und die nächste Stufe ist dann, also next level sozusagen, ist dann diese Pausen in die Länge zu ziehen. Und dann sind wir vom Drei-Mahlzeiten-Prinzip nachher schon beim Zwei-Mahlzeiten-Prinzip. Und da passt das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich super rein. Einfach so ein beispielsweise nächtliches Intervallfasten, abends gegessen und am nächsten Tag, später Vormittag oder Mittag, die nächste Mahlzeit. Da haben wir 16 Stunden Pause. Ob das jetzt 16 sind oder 14 oder 15 oder 17, ist egal. Das hat man mal so definiert. Das ist eigentlich so aus dem Blauen entstanden, dieses 16 zu 8. Es gibt jetzt keine genaue Definition. Das haben die damals so einfach benannt, weil sich das einfach schön anhörte. Und wir wissen aber, dass diese Autophagie, diese Selbstheilung ab 12 Stunden zunehmend aktiver wird. Deshalb sind 17 besser als 15. Aber das ist wichtig. Hauptsache, man macht es überhaupt mal. Und man muss jetzt nicht jeden Tag machen, aber es ist gut.
Sie sagen, man muss es nicht jeden Tag machen. Also ich mache es jetzt so, ich mache das von Montag bis Freitag. Aber das Frühstück am Wochenende ist einfach gemütlich mit meinem Mann. Also sitzen wir am Samstag und Sonntag beim Frühstückstisch. Ist es in Ordnung dann, oder im Urlaub zum Beispiel, als ich wandern war im Sommer, da hätte ich einfach nicht 25 Kilometer geschafft, bergauf, bergab, wenn ich nicht gefrühstückt hätte. Ist es in Ordnung, es nicht 7 Tage die Woche zu machen?
Also man Intervallfasten hat eine Wirkung, hat verschiedene Wirkungen. Wir müssen die vielleicht auch nochmal so ein bisschen beleuchten. Aber so wie Sie das gerade schildern, ist das völlig in Ordnung. Mir ist wichtig, wenn man eine gesunde Ernährungsgewohnheit aufnimmt, wie das Zwei- oder Drei-Mahlzeiten-Prinzip oder das Intervallfasten, dann nie dogmatisch. Dogmatisch ist in der modernen Ernährungsmedizin verboten. Das war ja die Jahrzehnte, ne? Du musst, du darfst nicht und nie wieder, und ich esse nie wieder Schokolade. Ja,
Hat bei mir nicht geklappt.
Genau, hat die letzten Jahrzehnte nicht geklappt. Würde ich auch nie wieder versuchen. So, also das heißt, wenn es passt, machen. Und das ist
aber
jetzt
je
so,
öfter, je lieber, ja, oder je besser.
Genau, je öfter lieber. Also ich mache es auch so, wenn ich Homeoffice habe, mache ich immer Intervallfasten. Am Wochenende mache ich das auch, aber wenn ich dann doch am Samstagmorgen mal zum Tennis gehe oder mal Kraftsport mache, dann brauche ich zwar tatsächlich ein bisschen Kohlenhydrate. Ich merke, dass ich weniger leistungsfähig bin. Und wir sind übrigens dann weniger leistungsfähig, wenn wir nichts getrunken haben. Und wenn wir auch gerade, manchmal braucht man das vor dem Sport, eine Kleinigkeit.
Aber ich gehe immer, also ich gehe ja mehrfach die Woche morgens zum Sport vor der Arbeit. Und dann habe ich nichts getrunken und nichts gegessen.
Ja.
Trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin leistungsfähig.
Ja, das ist super. Also das kann ich auch nur unterschreiben. Ich habe das auch nur, das meinte ich jetzt nur für Kraftsport, richtigen Kraftsport. Also richtigen Kraftsport, wo man sie wirklich an die Grenzen geht. Weil dann ist die Leistung geringer. Aber gut, wenn die Leistung ein bisschen geringer ist, das ist jetzt auch egal. Wir sind ja
für einen Crosstrainer reicht ein Fitnessstudio und für ein paar Geräte.
Und da ist übrigens das noch ein weiterer Aspekt. So wie Sie es machen, ist gut. Also Intervallfasten fördert ja unsere Autophagie, und ein Teil dieser Autophagie, dieser Selbstreinigung, wird auch vermittelt durch eine erhöhte körpereigene Spermidinproduktion. Spermidin, das weiß die Forschung, ist mit daran beteiligt. Und wenn Sie jetzt also Intervallfasten machen, haben Sie einen erhöhten Spermidin-Level im Körper, und so ein Sport, so ein Ausdauersport, der erhöht nochmal die Spermidinkonzentration, sodass das natürlich eine super Kombi ist, gegen das Altern, ja, wirkt. Und die Spermidin aus dem Intervallfasten kommt nochmal dazu. Also Das ist natürlich jetzt fürs richtig gesund alt werden eine mega tolle Sache, die ich nur jedem raten kann, das zu kombinieren. Ich habe neulich mit Thomas Wesselhage gesprochen. Das ist ja einer der prominentesten Sportmediziner in Deutschland, der selber Olympiasieger. Und der ist 70, läuft nach wie vor ganz viel, kommt also eher wie 55 rüber. Mhm. Und man sieht da dran, sicher hat er auch gute Gene, das ist so, aber man sieht auch da dran, dass dieses regelmäßig Sport machen, Joggen finde ich eine tolle Sache, wenn man es nicht mehr kann, dann vielleicht gehen und richtig essen. Wir waren zusammen essen, er hat auch richtig gegessen, mhm. Obwohl das jetzt nicht sein Hauptberuf ist sozusagen, aber das war auch alles richtig. Das wirkt und das hält uns tatsächlich jung.
Jetzt gibt es ja das Intervallfasten, was man jeden Tag macht, dieses 16 und 8 Stunden. Es gibt aber doch noch andere Formen von Intervallfasten. Welche sind das?
Genau, dann gibt es noch das 5:2.
Genau, das war's.
Mhm. Ne? Und das heißt so, man kann 5 Tage so essen, wie man will. Da mache ich jetzt mal ein Sternchen dran, weil da müssen wir gleich nochmal drauf, yeah. Weil essen, wie man will. Mhm. So, und in 2 Tagen in der Woche isst man halt energiereduziert, 500 Kilokalorien, je nach Größe des Körpers bis 700. Das ist muss man auch nicht so streng nehmen. Oder könnte auch theoretisch richtig fasten und das noch weiter reduzieren. Das ginge auch. Das ist eine andere Methode.
Aber das heißt immer im Wechsel, ich esse 5 Tage normal und dann 2, also so, dann habe ich auch eine Woche voll und dann fange ich wieder von vorne an.
Genau, genau. Ich persönlich finde diese Methode nicht ganz so gut, weil die ist schon wieder mit Regeln, ja. Das ist schon wieder, ja, wie lange ist das jetzt her? Habe ich jetzt 5
Stimmt,
oder 6 Tage?
Na gut, man kann es natürlich immer auf einen bestimmten Tag legen, aber das Wochenende wäre schon mal nicht so schön, wenn das die Kalorien reduziert wäre.
Genau, ne? Dann hat man einen Termin am Montag, einen wichtigen, da passt es nicht oder ist eingeladen zum Essen, Geschäftsessen.
Also, es ist schwieriger durchzuhalten als das morgendliche Fasten.
Genau, weil dieses morgendliche Fasten, diese 16:8, ist so, jetzt ist ein neuer Tag, mache ich es heute? Nö, heute passt es nicht, mache ich morgen.
Und man muss sein Sozialleben nicht danach ausrichten.
Ganz genau. Also das ist so mein Favorit und ich mache das auch. Mhm. Ja. 5:2 wäre jetzt nichts für mich, wenn ich jetzt sage, also heute mähe ich jetzt dran mit. Nee, sowas mag ich gar nicht. Ja. und natürlich, da müssen wir auch nochmal drüber reden, dieses 5 Tage kannst du so essen, wie du willst. Ja.
Also, genau, das war das Sternchen, was
du das war das Sternchen, genau. Ja. Wenn ich schaue, wie Deutschland ist, wenn ich bei uns unten im Medikum Hamburg, da haben wir unten so einen großen Supermarkt, wenn ich da an der Kasse stehe, kriege ich jedes Mal Depressionen, wenn ich sehe, was die Leute essen und ich sehe deren Gesundheitszustand. Ich sehe manchmal, die haben Kinder und die haben bis zu 80% Schrott im Einkaufswagen. Mhm. Übelste Fertigprodukte, wo ich mich frage, wo hat der das ausgegraben in diesem Laden? Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Es gibt da Fertigprodukte, da versträuben sich mir die Haare. Und wenn ich sage, du darfst jetzt 5 Tage essen, was du willst, ja.
Also dann meinen sie nicht das, was die da im Einkaufskorb haben. Plus den 6er-Pack 2 Liter Limo.
Genau, genau. Das geht gar nicht. Und die Studienlage ist dazu auch ganz klar. Die sagt, also man muss mal dazu sagen, was sagt die Studienlage über die Wirkung von Intervallfasten? Die ist sehr durchwachsen. Neulich hat bei einer Diabetestagung wirklich ein sehr, sehr guter Wissenschaftler vom Deutschen Forschungsinstitut für Ernährung in Potsdam das mal zusammengefasst und gesagt, einfach die Studien derzeit sind so ungleichmäßig in der Aussage, dass man sagen kann, wir können eigentlich nicht sagen, dass Intervallfasten wirklich wirkt. Das ist sozusagen die Studienlage. Aber es heißt nicht, wenn die Studienlage so durchwachsen ist, dass es nicht gut ist, weil die Studien sind tatsächlich alle unterschiedlich und jeder interpretiert halt das ein bisschen anders. Wenn ich aber, und dafür gibt es auch Studien, deshalb muss ich dem auch ein bisschen widersprechen, wenn ich Intervallfasten kombiniere mit gesundem Essen, mit artgerechter Ernährung, dann hat es eine Wirkung und dann hat es eine enorme Wirkung auf die Verhinderung und Verbesserung von Diabetes Typ 2. Und noch nicht ganz klar ist das für Infarkte oder Arterienverkalkung, aber das geht in die Richtung. Und fürs Gewicht hat es dann auch eine Wirkung. Deshalb kann ich das auch nur empfehlen und ich empfinde mich auch wohler dabei, weil wenn ich jetzt auch noch 16 Stunden faste, dann heißt das, dass ich ja zu den noch verbleibenden 2-3 Mahlzeiten mich wirklich satt esse. Und das ist mir auch wichtig. Leute, esst euch satt, pappsatt zu den Hauptmahlzeiten, damit ihr die Pausenintervalle einhaltet, ja. Und das führt zu einem richtigen, gesunden Ernährungsrhythmus. Und deshalb bin ich auch ein großer Fan von Intervallfasten. Aber eins muss ich noch dazu sagen. Wenn die Menschen sagen, ich mache Intervallfasten als Diät, und das wird es leider häufig gemacht, das wird missbraucht als Diät, weil die Menschen sind so wie im Mittelalter, man auf der Suche nach dem Stein des Weisen war, wie man also den Alchemisten finden konnte, der einem hilft, Gold zu machen, sind heute die Leute genau in diesem mittelalterlichen Wunschdenken, wo ist der Fachmann, der mir die Methode, die Pille, die Art der Ernährung präsentiert, möglichst einfach natürlich idealerweise als Pille, mit der ich abnehme. Dieses Wunder, ja.
Und dieses Wunder gibt es noch
nicht.
Nein,
das gibt es nicht. Und damit ist die Erwartung an Intervallfasten überfrachtet. Und wer sagt, ich mache jetzt Intervallfasten und damit habe ich eigentlich alles gut abgedeckt. Und wie ist es mit artgerechter, gesunder Ernährung? Nö, das ist mir alles zu anstrengend. Intervallfasten ist einfach. Dann wirkt es nicht. Mhm. Ja, da kann man sogar sagen, dann wirkt es nicht. Und wenn man eine Methode überfordert und sie nicht richtig durchführt, das kommt auch nochmal dazu, ich muss das Intervallfasten richtig durchführen, dann ist es völlig umsonst. Und das tut mir dann leid, weil die Leute natürlich, wenn sie einer falschen Methode folgen, falsch durchgeführt, dann gar keinen Effekt haben. Ja. Und deshalb mein Tipp auch.
Falsch durchgeführt, weil sie zwar kein Frühstück oder kein Abendessen essen, also die Essenspausen einhalten, ja, aber dann in der Zeit, wo sie essen, das Falsche essen.
Ja, genau. Das zum Beispiel. Oder auch, dass das Intervallfasten falsch verstanden wird. Wir haben ja auch in der MyFoodDoctor App, die wir zum Lernen der artgerechten Ernährung entwickelt haben, haben wir auch ein Intervallfastenmodul. Das heißt, die Menschen können mit diesem Modul richtig lernen, wie man richtig Intervallfastet. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich erinnere mich an eine Rückmeldung einer Userin, die hat dann der App gleich einen Stern nur gegeben und gesagt, so ein Scheiß. Ich habe da morgens einen Milchkaffee getrunken und das hat die App mir als Mahlzeit ausgegeben. Das ist doch Quatsch, so ein Käse. Nein, das ist kein Käse. Weil wenn ich zum Beispiel diese 16 Stunden unterbreche mit einem Milchkaffee, vielleicht sogar noch mit Zucker, dann ist das eine Mahlzeit. Das ist halt anders, wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Milchkaffee mit Zucker am Nachmittag trinke oder ob ich ihn nach dem Mittagessen trinke. Dann gehört er nämlich zur großen Mahlzeit dazu. Dann habe ich mir den Insulinpeak, diesen Insulinanstieg am Nachmittag gespart und ich bin dann tatsächlich in der Essenspause. Ein Milchkaffee, ja, der unterbricht das Intervallfasten. Und das lauter solche Dinge und vor allen Dingen auch den Menschen den Zwang nehmen, es müssen 16 Stunden sein. Also viele andere Dinge kriegt man da bei diesem Modul in der MyFoodDoctor App mitgeteilt. Und vor allen Dingen das andere, nämlich das Essen, das gesunde Essen in der Zeit, wo ich esse, das muss auch gelernt werden. Und vor allen Dingen muss das Essen, was ich jetzt aktuell esse, das muss mal analysiert werden. Und guck mal, was machst du denn da falsch? Ja? Und am Anfang steht ja immer die Analyse. Und deshalb empfehle ich, lernt das Intervallfasten richtig, zum Beispiel mit der MyFoodDoctor App. Wir haben aber auch Bücher rausgegeben zum Intervallfasten. Also wer eher auf Print ist, guckt sich das da an. Ernährung ist so kompliziert, dass man sich vorher gut informieren soll, und zwar aus sicheren und guten Quellen. Das ist wichtig, weil sonst ist das, was wir machen, möglicherweise Quatsch und umsonst.
Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ich kann auf mein Frühstück nicht verzichten. Die kommen einfach nicht in die Gänge, wenn sie nicht morgens gefrühstückt haben. Kommt für die Intervallfasten in Frage?
Gute Frage. Das ist ganz wichtig, ja. Also jeder hat so ein Typ, ja. Wir sind alle unterschiedliche Typen. Und wenn einer sagt, oh, morgens, ich muss mein Frühstück, bin ich leistungsfähig. Wenn ich jetzt dem sagen würde, machst du Intervallfasten, das ist immer eine individuelle Entscheidung, dann würde der morgens nichts essen. und würde dann irgendwie um 10 unruhig werden und dann fängt er an herumzulaufen und weiß genau, in welchen Schubladen was liegt, was man essen kann. Und es gibt auch diese Tage, die kenne ich auch. Also das ist bei mir, wenn ich Intervallfasten mache im Homeoffice und ich habe da zum Beispiel einen Text, ein Manuskript, das abgegeben werden muss, Deadline ist, ich bin gestresst, ich bin genervt, da kommen wieder 15 nervige E-Mails rein, dann habe ich schlechte Laune. Und dann neige ich auch dazu, mich mit Schokolade zu manipulieren. Dann ist das Intervallfasten natürlich vorbei. Das ist bei mir eher der psychische Grund. Aber wenn man meint, man ist ein Frühstücksesser, bitte frühstücken, dann geht das nicht. Vielleicht kann man das Frühstück ein bisschen nach hinten ziehen. Vielleicht kann man das Abendessen ein bisschen früher machen. Mhm. Abendessen früher ist auch gut. Ist der Schlaf besser? Man sollte sowieso 4 Stunden vorm Schlafen zuletzt gegessen haben, weil ja, dann ist der Darm wieder in Ruhe und wir können besser schlafen. Wir müssen auch dann nicht nachts auf die Toilette, weil da kommt ja noch das ganze Ernährungswasser dann mit raus. Also nichts Dogmatisches machen. Und wenn das nichts für einen ist, dann ist das nichts für einen. Das merkt man sehr schnell. Und dann muss man halt Alternativen machen. Und ganz ehrlich, ich habe ja vorhin gesagt, es geht um Pausen zwischen den Mahlzeiten. Ich bin ja schon froh, wenn die Leute ein 3-Mahlzeiten-Prinzip einhalten. Ja? Jetzt nicht dogmatisch, aber bitte möglichst. Und 2-Mahlzeiten-Prinzip ist noch besser. Und ich erinnere mich an eine Userin in unserer App, die schrieb mir, also den Durchbruch habe ich erst bekommen mit dem 2-Mahlzeiten-Prinzip. Und da habe ich dann nochmal 15 Kilo abgenommen und dann waren es 35 weniger. Also nichts dogmatisch. Wer also ein 2-Mahlzeiten-Prinzip einhält, der hat auch wirklich genug Pausen am Tag. Der tut da auch was Gutes. Die individuelle Lösung. Deshalb Intervallfasten würde ich nicht so eng definieren, wie es derzeit gemacht wird. Mhm. Denn es gibt verschiedene Klassen. Ja, 2-Mahlzeiten-Prinzip ist auch okay.
Aber jetzt müssen die ganzen Konditoren ja ganz traurig sein und die Bäckereien, weil Kaffee und Kuchen am Nachmittag, das ist doch der Deutschen, ich würde nicht sagen liebstes, aber doch sehr, sehr verbreitet. Das widerspricht aber sozusagen dem Prinzip, dass man die Nahrungspausen haben soll, weil zwischen Mittag und Abendessen passt halt gut Kaffee und Kuchen.
Ja, natürlich. Bitte nichts dogmatisch sehen. Kaffee und Kuchen, wenn es ansteht, bitte machen.
Wenn Oma Geburtstag hat oder sowas.
Ja, also es gibt die Möglichkeiten, kleinere Stücke zu nehmen. Bitte, also jeden Tag Kaffee und Kuchen, das ist eine Sache, die man mal überdenken sollte. Mhm. Das müssen wir mal neu konzipieren, den Nachmittagskaffee. Mhm. Aber ich mag eigentlich gar keinen Kuchen, nicht diesen vorgefertigten aus der Industriebäckerei. Ich war jetzt in meinem Urlaub in Portugal, habe ich fast jeden Nachmittag oder Mittag auch Kuchen gegessen, einfach weil die den selber machen. Die machen auch Gemüsekuchen, Mandelkuchen. Tatsächlich hat da wirklich jeder kleine Strandkiosk selbstgemachten Kuchen. Und das schmeckt natürlich ganz anders.
Aber es ändert ja nichts daran, dass es nicht besonders gesund ist,
richtig,
weil es den Blutzuckerspiegel ja trotzdem nach oben treibt.
Genau. Ich gönne mir das im Urlaub und wenn man mal die Chance hat, wirklich selbstgemachtes zu kaufen. Also da wäre mein Tipp, vielleicht kann man den Kuchen nach dem Mittagessen essen. Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht kann man ihn auch teilen mit seinem Partner. Also ich würde es nicht jeden Tag machen. Und versuchen, auf gesünderen Kuchen überzugehen mit geringerem Zuckergehalt und etwas als Besonderes werden zu lassen. Es sollte nicht eine Dauergewohnheit sein. Ja, weil nämlich auch diese Fertigkuchen, die Backwaren mit zu den 3 großen Lebensverkürzern gehören.
Ich habe festgestellt, wenn ich am Wochenende frühstücke, habe ich früher Mittagshunger, als wenn ich Intervallfasten während der Woche mache. Wie erklärt sich das denn? Da ist mein Magen einfach ans Essen gewöhnt. Also ich habe dann einfach wirklich relativ früh Hunger, während ich sonst relativ lang aushalten kann bis zum Mittagessen.
Das kann natürlich sein. Also das wenn ich es richtig verstehe, wenn Sie Frühstück essen,
dann habe ich schnell wieder Hunger.
Ja, genau. Gute Beobachtung. Tatsächlich ist es so, wenn wir uns es vornehmen, nichts zu essen, wenn wir fasten, dann haben wir verändert sich auch unsere Stimmung. Wir sind manchmal dann sogar wacher, klarer. Das berichten auch viele Menschen, die länger fasten, dass es sie aktiver macht. Und wenn ich das auch noch unterstütze mit einer richtigen Trinkmenge, das ist auch noch wichtig, dann kann es tatsächlich sein, dass wir unser Hungergefühl in dieser Aktivität unterdrücken. Und das ist ein vielfach beobachteter Effekt, ja.
Ja, aber ich bin ja glücklich am Wochenende, ist doch schön, ich muss nicht arbeiten, ja. Ich kann im Garten sein, ich gehe schön auf den Markt. Also eigentlich gibt's ja keinen Grund. Meine Stimmung ist ja nicht negativ, trotzdem habe ich Hunger.
Ja, genau. Aber das sind häufig dann auch Rituale. Ne? Kennen Sie das? Gewohnheitssüchte.
Ja, klar.
Also man kommt nach Hause und wenn man da immer das, wenn man nach Hause kommt, was macht, dann macht man es immer. Mhm. Wenn Samstag ist, dann habe ich Lust, meinetwegen ein richtig frisches Brötchen zu essen oder so. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Und da galoppiert unser Gehirn voran. Das ist auch gut. Das ist ja Teil unserer Rituale. Wir lieben ja diese liebgewonnenen Rituale. Und dabei ist es natürlich auch wichtig, die gesund zu gestalten, weil wir können Rituale auch verändern. Aber das ist natürlich auch ein schönes Ritual, auf das wir uns auch freuen. Das Samstagfrühstück mit dem Partner.
Oh, schönes Vollkornbrot mit Krabbensalat. Das ist mein schönstes.
Oh, ja.
Obwohl ich ja nicht mit Krabben groß geworden bin in Österreich, da gab es sowas nicht.
Ja, ich schon. Ich kann morgens auch Krabbensalat und sogar Matjessalat essen. Ich bin einer von
denen. Ja, ich kann das auch. Ich könnte sogar die Pizza vom Vortag essen, aber das verkneife ich mir dann doch meistens. Ich mache sie sogar warm, aber habe ich früher gemacht, mache ich nicht mehr. Können Sie uns nochmal den Unterschied zum richtigen Fasten erklären? Weil auch Fasten ist jetzt nicht unbedingt die Jahreszeit, machen die Leute meistens eher im Frühjahr, aber nicht ausschließlich. Es gibt ja auch Fastenwanderungen und so weiter im Herbst. Was ist Fasten und für wen eignet sich das und für wen nicht?
Ja, aus der Fastenforschung ist ja das Intervallfasten entstanden. Das ist ja sozusagen die jüngere Form des Fastens. Weil man gemerkt hat, dass die Effekte vom Fasten in kleiner Version auch beim Intervallfasten passieren. Fasten ist halt, richtiges Fasten ist gerade auch in Russland sehr, sehr gut erforscht worden, weil man weiß, dass das Fasten die Entzündlichkeit im Körper reduziert. Ja, es ist, ermöglicht nicht nur eine verbesserte Selbstheilung und Autophagie, sondern es vermindert auch den Entzündungszustand bei uns im Körper. Das passiert beim Intervallfasten auch. Das passiert auch ein bisschen bei dem 2-3-Mahlzeiten-Prinzip. Aber so richtig in Fahrt kommt das beim Fasten, wenn wir so 7, 14, maximal 21 Tage nichts essen. Und in Russland hat man nicht so viele moderne Rheumamedikamente gehabt. Und da hat man das Fasten eingesetzt, um die Entzündungsaktivität von wirklich außer Rand und Band geratener stiller Entzündung, Rheuma ist ja schon sichtbar und fühlbar, das ist ja keine milde Entzündung mehr, und das einzusetzen, und tatsächlich vermindert es die Krankheitsaktivität und viele Menschen können mit dem regelmäßigen Fasten ihr Rheuma eindämmen. Es ist ein wesentliches Behandlungselement auch bei entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma. Und dabei wird dann bloß über mehrere Tage nichts gegessen, es wird getrunken, es gibt unterschiedliche Formen, es gibt auch Saftfasten, wo man Gemüse, Brühen oder auch Obstsäfte trinkt. Wir führen dem Körper ja immer eine kleine Menge Energie dann zu und das verhindert, dass wir während des Fastens Muskulatur abbauen, weil das ist natürlich eine ärgerliche Sache, das mit dem Muskelabbau. Wenn wir fasten, kommt es eigentlich immer spätestens nach 24 Stunden zum Muskelabbau. Der Hintergrund ist der, wir haben für Fetten Speicher, wir haben für Kohlenhydrate einen Speicher, wir haben keinen Speicher für Eiweiß. Und
das hat die Natur schlecht eingerichtet.
Das hat sich schlecht eingerichtet.
Lieber hätten wir einen Vermuskeln als für Fett.
Genau. Und was macht der Körper dann? Der holt das aus dem Steinbruch Muskulatur oder hackt er das ab, das Eiweiß, weil wir brauchen Eiweiß für den täglichen Betrieb des Körpers. Hormone müssen daraus hergestellt werden. Haut muss regeneriert werden. Zellwände aufgebaut. So, und das holt man sich aus der Muskulatur und es kommt immer zum Muskelabbau. Und deshalb sollte man sich auch beim Fasten dann regelmäßig bewegen. Und nochmal, zum Fasten, zum richtigen Durchführen des echten Fastens über 7, 14 oder 21 Tage, da würde ich sagen, da reicht jetzt dann nicht mal eben eine App zu benutzen, wie unsere MyFoodDoctor-App oder ein Buch, sondern bitte da vielleicht am besten einen Kurs machen beim Fastenleiter. Wir haben uns bei uns im Medikum Hamburg auch die Mühe gemacht, die Kollegen als Fastenleiter auszubilden, wo man es richtig lernt, was man falsch macht. Wie man zum Beispiel Fasten einleitet, wie man es nachher abbricht, was man dabei tut, wie man sich dabei verhält, welche Nebenwirkungen es auftreten können, wer nicht fasten sollte beispielsweise auch. Also das ist schon eine richtige medizinische Maßnahme, die auch idealerweise vom Ernährungsmediziner abgesegnet sein sollte und dann übergeht in eine ernährungswissenschaftlich betreutes Fasten in einem von einem Fastenleiter. Das wäre mein Tipp, weil wenn man das falsch macht, zu häufig macht, dann kann es zum Muskelabbau kommen. Und nochmal zur Erinnerung, ab 50 sind wir anders als in der Jugend im Muskelabbaumodus. Ab 70 galoppiert dieser Muskelabbau. Man sieht es, die Menschen kriegen immer dünnere Beine und immer einen dickeren Bauch. Das Gewicht ist zwar gleich geblieben, aber wenn wir falsch fasten, dann kommt es zur gefährlichen Sarkopenie, das ist Muskelschwund. Und darunter leiden viele im Alter. Und das erhöht die Sterblichkeit. Und zwar gewaltig, weil wenn wir dann nochmal eine Grippe kriegen oder Corona und eine Woche ans Bett gefesselt werden, dann verlieren wir nochmal Muskulatur und hinterher sind wir schlecht wieder mobilisierbar.
Und ältere Menschen bauen Muskulatur nicht mehr so leicht auf.
So ist es, genau. Sie können sie aufbauen durch wirklich Sport und auch eine eiweißhaltige Ernährung, die richtig dosiert ist. Das ist möglich, ja. Aber das machen ja die meisten nicht. Und deshalb ist sozusagen Altwerden auch immer ein Muskelabbau und der führt am Ende zur Hilfsbedürftigkeit. Ich komme nicht mehr allein aus dem Bett, ich komme die Stufen nicht mehr hoch und das führt ins Pflegeheim. Also deshalb da warne ich vor, Fasten auf eigene Faust vielleicht auch falsch durchzuführen. Aber es ist segensreich, also unbedingt machen.
Jetzt haben wir über Intervallfasten und Fasten gesprochen und fällt mir ein, dass man ja über lange Zeit kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt, propagiert hat. Ist das völlig out?
Ja. Völlig. Also wir wissen ja, dass medizinisches Wissen eine Halbwertszeit von 5 Jahren hat. Ich möchte jetzt fast sagen, in der Ernährungsmedizin sind es 2,5 Jahre.
Ja.
Das ist eine der Todsünden. Man hat das ja auch noch damals Diabetikern empfohlen. Es lag so ein bisschen daran, dass man Depotinsuline gespritzt hat. Und da gab es immer noch die Spätmahlzeit. Nicht? Die Diabetiker wurden gefüttert auf 5 Mahlzeiten, getrimmt, zwanghaft. Ja, und denen wurde dann auch noch Obst verboten. Das ist falsch. Und ich möchte sagen, das ist eine der Kränkungen. Es gibt ein paar Fehler in der Medizin, die sind tatsächlich schlimm. Aber das ist eine der Fehler und der zweite Fehler war, auch noch Diabetiker mit Fruchtzucker zu füttern, weil das tatsächlich Öl ins Feuer gießt und Diabetes eben fördert. Das ist völlig out, die 5 Mahlzeiten. Es gibt aber einzelne kleine Ausnahmen. Wenn ich zum Beispiel unter Sodbrennen leide, eine Speiseröhrenentzündung habe, dann sagt man, ja, schlag dir jetzt mal nicht so den Bauch voll, dann hast du leichter Sodbrennen. Da geht man dann von ab und bei Migränikern, das ist übrigens auch eine Kontraindikation möglicherweise fürs Intervallfasten, bei Migränikern ist es so, wenn die fasten oder zu wenig trinken und wenn die nicht eine gleichmäßige Nährstoffzuführung haben, dann kann das Migräneanfälle auslösen. Wenn man das merkt, wenn man das weiß, dann ist das nächtliche Fasten für solche Menschen nicht gut.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt uns wieder Fragen gestellt, die wir jetzt beantworten. Und ja, Herr Riedel, jetzt ist Ihre Expertise wieder gefragt.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Roswitha schreibt, sie reagiert bei Einnahme von Nüssen, insbesondere auf Walnüsse mit Husten. Nun sind viele Rezepte mit Nüssen und die Aufnahme dieser empfohlen, schreibt sie. Welche Alternative gibt es für Nüsse? Sie hatte in der Vergangenheit Asthma und hat ab und zu noch Restbeschwerden.
Ja, wichtiges Thema. Wie glaube ich, viele schon von mir gehört haben, Nüsse sind ein absolutes Superfood. Für mich ist es die Nummer 1. Der Superfoods. Deshalb propagiere ich die auch immer. Und aber man sollte sich seine Lieblingsnuss raussuchen. Aber wenn man eine Nussallergie hat, und das hört sich so ein bisschen so an, wenn ich Walnüsse esse, Kratzen im Hals, das hört sich nach einer beginnenden Walnussallergie an, dann würde ich die meiden und andere Nüsse austesten, weil Walnüsse sind zwar super, super gesund, haben eine tolle Fettsäurezusammensetzung, aber es gibt eben noch andere tolle Nüsse, Mandeln ausprobieren, Pistazien, auch unsere heimischen Haselnüsse, die kann man auch ausprobieren. Ich würde versuchen, nicht drauf zu verzichten. Aber wenn irgendwie deine Nussallergie im Raume steht, dann weglassen. Das ist so. Also man kann auch ohne Nüsse leben. Eine Alternative wäre noch beispielsweise Kürbiskerne. Ja, in verschiedenen Varianten. Das kann man in Salat tun oder auch rösten oder auch knabbern. Kürbiskerne sind preiswerter, wesentlich preiswerter als Nüsse. Nüsse sind tatsächlich hier gerade in Deutschland echt teuer. Wenn man halt die in den Mittelmeerländern, wo die angebaut werden, bekommen sie viel billiger. Und da mischen die das auch überall rein. Das ist ganz toll. Aber Kürbiskerne sind billiger und haben eine vergleichbare, nicht ganz so gut, aber eine vergleichbare Zusammensetzung, günstige Fette drin, Spurenelemente, pflanzliches Eiweiß. Also dann einfach versuchen, auf Kürbiskerne auszuweichen.
Hans-Jörg schreibt, meine Frau leidet seit Jahrzehnten unter recht aggressiver Schuppenflechte. Sie hat schon ganz vieles ausprobiert. Er und seine Frau würden sehr wenig Fleisch essen, so gut wie nie Wurst oder Schinken. Alkohol trinken sie mäßig, aber regelmäßig, und auch der Zuckerkonsum könnte niedriger sein, schreibt Hans-Jörg. Jetzt sagt er, sie bemühen sich häufig selbst zu kochen und essen dabei auch viel Gemüse, aber an welcher Stellschraube würden Sie, Herr Riedl, bei der Ernährung noch beginnen zu drehen?
Ja, Schuppenflechte, genau wie die anderen Rheuma-Arten, sind ein super Feld für die Ernährungstherapie, und ich erlebe immer wieder, dass Patienten beschwerdefrei werden, dass die Rheumamedikamente abgesetzt werden können, dass das Cortison weg kann. Also mein dringender Rat, bitte am Ball bleiben. Das hört sich ja schon ganz gut an. Da sind sozusagen die ersten Steps gemacht. Aber auch wenn man das Gefühl hat, ich mache doch schon alles gut und richtig, nicht zögern, auch dort einmal sich seine Ernährung durchchecken zu lassen bei Profis, weil ich sag meinen Patienten immer, wenn sie zu mir kommen ins Medikum Hamburg, sage ich, das sagen die Patienten, ja, ich mache ja schon so viel richtig, wir finden immer was, ja. Ich weiß, die Leute sind schon sehr viel besser geworden, also wir müssen mehr graben, aber wir finden immer was. Das
ist wie wenn man mehr Auto in die Werkstatt fährt, die finden auch immer was. Ja,
wir finden immer was und wir erreichen dann auch was. Also das ist eine Möglichkeit, in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin zu gehen, Adressen unter www.bdem.de. Da findet man seine Ernährungsschwerpunktpraxis in der Nähe. Aber wer das auch auf eigene Faust machen will, die Ernährung analysieren und zu gucken, was läuft da schief, MyFoodDoctor-App, ein Tipp von mir. Dort wird nämlich, weil ich hier stand eben auch zur Disposition, Zucker ist vielleicht nicht so richtig. Also wir bescheißen uns da manchmal selber. Ich zähle meinen Zuckerkonsum im Tag immer mit, weil ich weiß, wo viel Zucker, für mich kostet das nicht viel. Und ich weiß, wie wichtig das ist, auch gerade für Rheumatiker. Und ich schaffe die 50 Gramm auch nicht immer. Deshalb mein Rat, einmal analysieren in der App, wie hoch ist meine Gemüsemenge? Habe ich wirklich 500 erreicht? Ist es abwechslungsreich? Wo liege ich im Schnitt beim Zuckerkonsum? Und wie sieht es aus mit der Justierung von Eiweiß? Das sieht man in der Analyse der App beispielsweise und kann dann entsprechend reagieren. Das ist ganz wichtig, dass das richtig einjustiert ist. Und wer dann das nicht selber schafft, der schickt einfach sein Tagebuch dann an die Schwerpunktpraxis und lässt sich zusätzlich beraten. Das sollte man bei Schuppenflechte unbedingt machen. Es ist eine der gefährlichsten Rheumaarten überhaupt, besonders wenn sie auf die Gelenke überspringt. Und noch ein Tipp zum Schluss. Die allermeisten, 90% der Rheumatiker, und das betrifft ja Schuppenflechte genauso, haben eine zu schlechte Omega-3-Fettsäureversorgung. Und das kann man messen. Aber das machen im Wesentlichen nur die Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin. Einmal hingehen, sagen, mess mir meinen Omega-3-Index, so heißt das. Und dieser ist bei fast allen Menschen viel zu niedrig. Und wenn wir den erhöhen können, also die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren, dann wird das Rheuma mit hoher Wahrscheinlichkeit schon dadurch besser. Es mindert die Entzündung. Aber es gibt noch viele, viele andere Tipps, die man da geben kann. Es ist ein super Thema. Aber deshalb würde ich sagen, mit so einer Erkrankung immer an den Profi ran.
Claudia hat uns geschrieben, ich befinde mich seit einiger Zeit in den Wechseljahren. Es ist furchtbar, die Pfunde auf der Waage werden ständig mehr. Sie schreibt auch, Sie isst wenig Fleisch, viel Vollkorn, täglich Gemüse, Sport eher mäßig, schreibt sie, macht aber seit einiger Zeit alle Wege mit dem neuen Fahrrad, selbst die Einkäufe. Aber auf der Waage tut sich nichts und ihr Gynäkologe hat gesagt, wenn Sie nur das Gewichtsproblem haben, können Sie froh sein, kaufen sich zwei neue Hosen und gut ist es. Und sie sagt, was ist denn das für ein Ratschlag? Vielleicht haben Sie einen besseren für mich, Herr Dr. Riedel.
Also erstmal ist das tatsächlich, man sitzt da und denkt, ja, was ist das für ein Ratschlag? Aber, und deshalb muss ich darauf auch nochmal eingehen, solche Ratschläge sind keine Ausnahme, sondern es ist die Regel. 70% der deutschen Ärzte fühlen sich im Umgang mit Übergewicht unsicher und geben das auch so zu. Das ist eine Untersuchung der Universität Leipzig und das ist Nachholbedarf. Das heißt, der richtige Umgang mit Menschen, die ein Gewichtsproblem haben, das ist tatsächlich in unserer gegenwärtigen Medizin ein riesen Nachholbedarf. Ja, das ist ja noch nett. Ich habe auch von anderen Patienten gehört, dass sie rausgeschmissen wurden von ihrem Hausarzt, weil sie nicht abgenommen haben. Also insofern kann man sagen, Claudia, du hast noch Glück gehabt. Aber ja, es ist so. Wechseljahre sind ein Risikobereich, Hormonumstellung. Und wenn man vorher, und das ist ja ein kontinuierlicher Prozess, in der Jugend eigentlich lauter Todsünden beim Essen begehen konnte, weil man die auch weggetanzt hat, ist es so, dass die Wechseljahre nochmal ein ordentlicher Schub bedeuten. Auch je älter wir werden, desto geringer ist unser Energiebedarf am Tag. Man kann davon ausgehen, dass man so mit 60, 70 nur noch 70-80% des Energiebedarfs hat, wie man als 18-Jähriger das hatte. Das heißt, wenn wir das gleiche essen wie mit 18, werden
dann
wir
gehen wir aus dem Leim.
Genau, das gilt auch für Männer. Ne? Die Männer werden nur kontinuierlich dicker. Die Männer sind ja auch viel dicker als die Frauen und so, machen sich weniger Sorgen drum. Das ist tatsächlich auch nochmal so. Das ist ein Sonderproblem. Gut, also zurück zu Claudia. Es ist jetzt wichtig, sich genauere Gedanken zu machen, was ich esse. Das heißt, Fehler werden jetzt sichtbarer. Und die Ernährungsumstellung ist ja schon ganz gut gelaufen. Aber jetzt kommt es darauf an, stimmt die Eiweißaufnahme? Eiweiß hat einen enorm sättigenden Effekt. Stimmt die Gemüsemenge? Und das muss man monitoren. Auch hier würde ich für den Anfang raten, einmal gucken, schaff dir mal einen Überblick.
Also auch Ernährungsprotokoll.
Genau, Ernährungsprotokoll.
Dann professionell
auswerten
lassen.
Genau. So ist das, genau. Ob in einer Schwerpunktpraxis oder mit der App, weil es ist ganz wichtig, wenn wir durch die Stadt fahren, würden wir sagen, ja, eigentlich fahre ich nie zu schnell, ne? Und dann werden wir trotzdem geblitzt, ja? Es lohnt tatsächlich mal der Blick aufs Tacho, und das ist das genau. Wo liegt mein Tacho im Zuckerkonsum richtig? Oder habe ich diverse Tage, wo ich deutlich drüber liege? Und woran liegt das genau? Diese Ursachenforschung, ja? Weil wir selber bescheißen uns in der Eigenbewertung. Wir Ernährungsmediziner nennen das Underreporting, ja? Also wenn ich jetzt Patienten frage, na, was hast du denn gestern gegessen? Ja, da kommt nur die Hälfte ran, ja? Der hat sich doch nicht an alles. Wir erinnern uns doch nicht richtig und wir haben auch nicht richtig den Überblick. Also, wie Sie gerade sagten, Protokoll, ob per App oder in einer Schwerpunktpraxis das mal analysieren lassen. Dem Gynäkologen das nicht übel nehmen, der hatte das nicht in der Ausbildung. Für sowas gibt es Profis. Aber die Menschen gehen natürlich immer noch zu ihren Hausärzten, zu ihren Gynäkologen, zu den Orthopäden, weil sie glauben, ist doch der Doktor. Der hat doch Ahnung da drin. Nein, der ist da drin nicht ausgebildet. Also nicht böse sein mit dem Gynäkologen, er weiß es nicht besser.
Ja, vielen Dank. Wir haben wieder ganz viel gelernt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin tut was für eure Gesundheit, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, und das wünsche ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook @Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen.
Podcast von Funke.